Bei der Miete kann man natürlich auch ansetzen, ne? Also es kommt auch oft genug vor, dass einer mehr verdient als der andere.
Ja.
Und da hat man eigentlich schon den ersten Knackpunkt zu sagen, na okay, also du verdienst irgendwie doppelt so viel wie ich. Da bin ich tatsächlich, also ich persönlich irgendwie recht pragmatisch veranlagt. Also der, der mehr verdient, zahlt auch mehr Miete.
Salut, ihr Moneypennies, und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Nummer 122, wie ich gerade sehe. Es ist ein Interview mit der Myself und Hauptthema war Beziehung und Geld. Sowas wie beim ersten Date, der Kellner übergibt die Rechnung ganz selbstverständlich an den Mann. Sollte die Frau dann dazwischen gehen oder lassen wir uns lieber einladen, whatever. Taugt Geld zum Smalltalk beim ersten Date oder auch zweitens oder drittens. Gemeinsame Wohnung, legt man dann eine Haushaltskasse an? Wer bezahlt eigentlich die Möbel? Hochzeit, Gütertrennung, Ehevertrag, Kinder und also wir haben einmal einen kompletten Rundumschlag, Scheidung auch noch, ist alles mit drin. Also wenn ihr in einer Partnerschaft seid oder vorhabt, in einer zu sein oder wart oder wie auch immer, dann ist das auf jeden Fall die richtige Podcast-Folge für euch. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß.
Gut, ja, dann können wir von mir aus auch starten. Ich weiß nicht, ob für dich, ob du noch Fragen hast.
Nee, alles gut. Lass gerne losstarten.
Okay, super. Das ist ja leider immer noch so, dass tatsächlich jedes dritte Paar sich regelmäßig über Geld streitet. Und ich glaube, für 42% der Paare ist es auch ein echter Trennungsgrund, wenn einer der Partner eben irgendwie nicht so gut mit Geld umgehen kann oder schlechter mit Geld umgehen kann. Da ist es natürlich wahrscheinlich ratsam, dass man gleich von vornherein da ein bisschen die Fronten klärt.
Absolut.
Und deswegen wäre meine Frage, wie ist das denn zum Beispiel beim ersten Date? Also stellen wir uns vor, alles war super schön, tolles Essen, tolle Getränke, wir gehen vielleicht noch, ziehen vielleicht noch weiter. Rechnung muss natürlich noch bezahlt werden, kommt der Kellner auch schon. Und jetzt legt der Typ, der ein bisschen oldschool vielleicht auch durchaus ist, das direkt erstmal ihm vor die Nase. Und sie kriegt erstmal schon etwas schlechte Laune, denn weil sie tatsächlich auch einfach nicht sicher. Ist es so, darf man sich als Frau noch einladen lassen? Oder ist das schon der erste Fehler überhaupt, den sie machen kann? Wer zahlt jetzt eben das Essen? Sollen wir es vielleicht einfach von vornherein gerecht teilen? Was ist da so die schlaueste Lösung?
Ich weiß gar nicht, ob es da so die schlaueste Lösung gibt. Ich denke, das ist tatsächlich recht individuell. Interessanterweise gab es die Diskussion vor ein paar Wochen in der Moneypenny Facebook-Gruppe. Da war nämlich eine Dame, die sagte, der Kellner kam und hat gefragt, ob sie teilen wollen oder alles zusammen oder so. Und dann hat ihr Date sie angeguckt und meinte, ja, wie du das haben möchtest, weiß ich nicht. Und dann hat sie halt entschieden, dass sie das alles bezahlt. Und im Nachhinein dachte sie sich aber so, warum habe ich das jetzt eigentlich bezahlt eigentlich? Also da muss man so ein bisschen gucken, was man eigentlich gerne hätte, ne? Also ja, oldschool, wie die Rechnung dem Mann hingelegt. Ich finde es aber eigentlich ganz spannend, da schon beim ersten Date zu gucken, wie tickt denn so mein Gegenüber? Also schnappt er sich sofort die Rechnung, so in der Art, ja, ich bin hier der Ernährer? oder fragt er? Also ich finde das eigentlich ganz, ich finde das Beste ist eigentlich zu fragen und zu sagen, wie wollen wir es denn eigentlich machen? Dann ist natürlich die Frage, wie offen man beim ersten Date da ist. Aber für mich persönlich wäre schon mal also ein sehr, ich sag mal, feministisches Zeichen des Mannes, wenn er sagen würde, ja, wie hättest du das denn gerne? Sollen wir es einfach teilen? Aber da tickt ja jede Frau dann auch so ein bisschen anders. Aber ich sag mal, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir alle emanzipiert sind und feministisch für uns selber einstehen wollen, finanziell unabhängig sein wollen und so weiter und eben nicht den Mann als Ernährer sehen, dann finde ich zum Beispiel das Teilen eigentlich eine ganz gute Geschichte. Oder man sagt, okay, ich zahle jetzt, weil wir keine Lust haben, das auseinander zu klamüsern und die Drinks hinterher zahle ich oder beim nächsten Kino zahle ich oder so. Aber ich finde das eigentlich ein ganz guter Anker, direkt in dem Moment mal den Gegenüber abzuchecken und zu gucken, aha, wie tickt der denn da jetzt? Das finde ich eigentlich fast noch spannender und daraufhin kann man ja auch seine Entscheidung dann so ein bisschen treffen, ob das passt oder nicht.
Ja, finde ich spannend, weil natürlich das auch so indirekt schon sehr viel, wie er da reagiert, darüber verrät, wie er überhaupt eingestellt ist zum Thema Finanzen und ist es eher ein großzügiger Typ, ist es ja vielleicht ein sparsamer Typ, ne? Das wird sich ja da schon zumindest.
Ja, stimmt. Auch beim Trinkgeld.
Offenbar, ja, wenn er nicht uns extrem was vorspielt. Ja. Aber wie siehst du das denn? Macht es dann vielleicht auch Sinn, das tatsächlich mal schon offen zu thematisieren? Also taugt Geld als Smalltalk-Thema?
In Deutschland tendenziell wahrscheinlich nicht. aber, also ich sage es mal so, von den Konventionen, über Geld spricht man ja nicht und Geld hat man so. Ich würde sagen, schon. Also ich meine, man muss ja nicht fragen, wie viel verdienst du, aber man kann ja so vielleicht sich ein bisschen, also wenn einem das Thema wirklich wichtig ist, also es wäre es mir zum Beispiel bei der, ich sage ja mal Augen auf bei der Partnerwahl, dass man vielleicht bevor die ganzen super tollen Gefühle kommen, dass man da kurz mal abgeklappert hat, wie steht's eigentlich bei dem oder der. Aber das kann man ja über den Job irgendwie schon rausfinden, ne? Also Job, Wohnung, mal so ein bisschen zu gucken, aha, der verdient 50.000, warum hat der eine Dachgeschosswohnung, die ungefähr 3.000 Euro im Monat kosten dürfte? Da so ein bisschen vielleicht sich ranzutasten. Aber es sind ja dann auch wieder ganz normale Themen, über die man so spricht. Aber klar, kann man auch fragen, ja, also wie sieht denn, also was denkst du denn so über Geld? Und wenn man dann halt jemanden hat, der sagt, ja, ach, man lebt ja nur einmal und das letzte Amt hat keine Taschen und Geld wächst ja nicht auf Bäumen und man selber ist so, ah, oh, ich habe eigentlich einen Backup-Plan für den Backup-Plan für den Backup-Plan, dann sollte man sich da vielleicht nochmal das besser überlegen. Aber ich denke schon, dass man da ganz unverfängt auch reingehen kann und meine Erfahrung ist tatsächlich, jetzt außerhalb von Dates, aber auch ganz normales Smalltalk im Sinne von freundschaftlichen Geschichten oder so, dass es eigentlich recht offen gesehen wird, das Thema. Und die Frage ist ja auch, wenn ich da einen gegenüber sitzen habe, der da überhaupt gar nicht drüber reden will und denkt, boah, was ist das denn jetzt für eine unverschämte Frage? Ist das auch wieder ein Zeichen? Also das ist ja alles gegenseitig abchecken und gucken, okay, boah, wenn der da so verklemmt ist, in Anführungsstrichen, bei dem Thema Geld, würde ich mir erstmal denken, oh Gott, was hat der zu verbergen? Oder auch, wird schwierig mit der gemeinsamen Finanzplanung, die meiner Meinung nach einfach dazugehört. Vielleicht ist, je länger ich drüber nachdenke, ist, glaube ich, einfach eine sehr, sehr gute Idee, dieses Thema mal anzuschneiden und die Reaktionen zumindest mal abzuklopfen.
Also du meinst, wenn ich Geld sexy finde, dann wäre es eigentlich schön, wenn er das auch tun würde, damit das irgendwie insgesamt gut zusammenpasst.
Finde ich schon. Also es ist ja doch ein Thema, was so eine Partnerschaft, wie du eingangs ja auch sagtest, auch zu Fall bringen kann im Worst Case. Vielleicht allerspätestens, wenn es dann an die gemeinsame gemeinsame Kinder dann geht, ne? Oder überhaupt eine gemeinsame Zukunftsplanung. Also wenn einer total sparsam ist und sagt, nee, lass mal lieber an die Ostsee und der andere sagt, ja, ich will aber dreimal im Jahr nach Thailand. Ja, dann kann man das natürlich alles lösen, aber man muss halt drüber reden. Und wenn einer der beiden dann einfach partout nicht drüber reden möchte oder da ganz komische Gefühle hat, woran man natürlich auch arbeiten kann, ne? Ist jetzt nicht so, nur weil da einer sagt, nee, will ich nicht drüber reden, dass er dann ein schlechter Mensch ist oder kein Partnerpotenzial. Ist halt immer die Frage, wie viel Arbeit man dann reinstecken möchte. Aber dann weiß man zumindest am Anfang schon mal, okay, da könnte noch was sein.
Du hast ja gerade schon ein paar weitere Stationen angesprochen. Also stellen wir uns tatsächlich vor, jetzt nach dem ersten Date kamen noch ein paar mehrere. Und
dann die Heirat.
Vielleicht, ja, das kommt später. Vielleicht bleiben wir erstmal beim Zusammenziehen. Also die beiden entschließen sich jetzt zusammenzuziehen. Da gibt es ja plötzlich dann doch einiges zu regeln, so was plötzlich bei jedem Einzelnen in der kleinen Single-Wohnung ganz selbstverständlich lief. Also klar, Miete ist relativ schnell klar, ja, muss irgendwie von beiden bezahlt werden, aber da geht's ja dann, ist ja noch nicht Schluss. Das heißt, was ist mit den Einkäufen, wer bezahlt die Möbel, brauchen wir also was wie eine Haushaltskasse oder ist das nicht total spießig, brauchen wir vielleicht jetzt auch ein gemeinsames Konto? Was würdest du da sagen? Was macht da Sinn? Was ist da gut, um ja auch da Konflikte zu entschärfen möglichst?
Also auch da natürlich wieder, also drüber reden, so früh wie möglich. Bei der Miete kann man natürlich auch ansetzen, ne? Also es kommt ja auch oft genug vor, dass einer mehr verdient als der andere. Ja. Und da hat man eigentlich schon den ersten Knackpunkt zu sagen, na okay, also du verdienst irgendwie doppelt so viel wie ich. ich kann mir eigentlich diese Miete vielleicht gar nicht so richtig leisten. Oder wenn ich 50% dazu bezahlen würde, keine Ahnung, könnte ich nicht mehr mal eine Altersvorsorge einzahlen oder sonst irgendwas. Also da ist auf jeden Fall schon der erste Knackpunkt. Da bin ich tatsächlich, also ich persönlich, irgendwie recht pragmatisch veranlagt. Also der mehr verdient, zahlt auch mehr Miete. Und ich glaube immer, dass sich das über die Langfristigkeit dann auch wieder ausgleicht. Also da mache ich zum Beispiel jetzt kein großartiges Fass auf. Und so sehe ich es eigentlich auch mit den anderen Sachen. Ich meine, wenn alle gleich, wenn beide gleich verdienen, ist ja, und denen das auch gleich wichtig ist, und das kommt ja auch noch mit dazu, also will der eine den 1000 Euro Ohrensessel haben und der andere sagt, boah, meine Güte, also brauche ich jetzt irgendwie wirklich nicht, dann muss man sich dann ein bisschen ja reiben und offen diskutieren, was dem einen wichtig ist und vielleicht nicht, und einfach auch Kompromisse schließen, ne? Wenn der eine sagt, du, ich zahl du mal die GEZ und ich zahle dafür das Klopapier meinetwegen. Also es gibt da Paare, die das sehr, sehr genau machen, auch mit Haushaltsbuch-Apps und so weiter, die das ganz genau auseinander dividieren, die Schwaben dann wahrscheinlich. kann man auch alles machen, ne? Oder man sagt halt laissez-faire, ja, meine Güte, also wir müssen jetzt hier nicht die Bons hintereinander klemmen. Solange es von vornherein kommuniziert ist, dass wir da so ein bisschen Pi mal Daumen machen, ist das auch in Ordnung. Ich glaube, worauf auch immer man sich einigt, das Streitpotenzial kommt ja dann zustande, wenn jemand sich benachteiligt fühlt und sagt, oh, so war das eigentlich jetzt gar nicht abgesprochen, wo kommt denn dieser Ohrensessel für 1000 Euro her? Also eigentlich haben wir doch auf den Urlaub gespart, was ist denn jetzt bei dir los? Ich glaube, das ist da eher das Thema, und da muss jeder für sich was finden, womit sie halt gut leben können, auch im Alltag. Also ich persönlich hätte jetzt keine Lust, da irgendwie jede Woche die Bons zu schrubben und 1,25 Euro von links nach rechts zu überweisen, aber vielleicht ist manchen auch total wichtig. Ja. Und da gibt es die Tools, die man dafür braucht, Haushaltsbuch-Apps zum Beispiel, oder ja, keine Ahnung, Zettel und Stift funktioniert ja dann manchmal auch. Gemeinsames Konto hattest du noch angesprochen.
Genau, was denkst du darüber? Ist es sinnvoll jetzt beim Zusammenziehen schon oder erst später? Oder wie sinnvoll ist das überhaupt? Modell.
Ja, genau. Ich glaube, dieses Drei-Konten-Modell, also das ist auf jeden Fall immer noch mein Favorit, weil da einfach jede Partei auch noch ein eigenes Konto hat. Das finde ich so unter der Überschrift finanzielle Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit ziemlich wichtig, dass, also ich rede jetzt eher aus Frauenperspektive, dass gerade die Frau auch ein eigenes Konto hat. Und es gibt auch so ein bisschen Freiheit, ne? Also nochmal ganz kurz, genau, Drei-Konten-Modell ist ja, es gibt ein gemeinsames Konto, wo beide drauf einzahlen, und dann das, was nicht für den Haushalt und für die gemeinsamen Ausgaben gebraucht wird, das wird wieder zurücküberwiesen, 50-50. Und das hat natürlich den Vorteil, dass einmal, also hat man auch einen guten Überblick über dieses Haushaltskonto, was geht denn da rein, was geht denn da raus, wo sind wir vielleicht ein bisschen drüber, und eben, dass jeder noch sein eigenes Konto hat und auch so ein bisschen so eine Spielwiese, ne, dass eben nicht, keine Ahnung, um jetzt mal ganz in Stereotypen, dass er mit seinen Jungs irgendwie dreimal im Jahr schön irgendwie Malle macht auf Kosten des Haushaltskontos, während sie vielleicht gar nichts macht oder weniger oder sogar fünfmal im Jahr nach L.A. fliegt und dann nochmal das Konto irgendwie hart überzieht, sondern dass jeder so ein bisschen sein Spielkonto hat, auch natürlich für die Altersvorsorge und aber auch um sich, ja, vielleicht auch Sachen zu gönnen, unabhängig vom Partner, dass man sich da nicht rechtfertigen muss, dass das vom gemeinsamen Konto abgegangen ist.
Ja, du hast ja gesagt, in die Miete nach Einkommen aufzuteilen, findest du gerecht. Wie sieht das denn mit den übrigen Ausgaben aus? Würdest du da auch sagen, muss man das nach Einkommen?
Ja, also das Drei-Konten-Modell ist tatsächlich so definiert, dass es anteilig nach Einkommen, dass man darauf einzahlt. Also wer weniger verdient, zahlt auch weniger ein. Wer mehr verdient, zahlt dementsprechend mehr ein auf dieses gemeinsame Konto. Davon wird dann alles mögliche, Miete und Kinder und gemeinsame Urlaube und so weiter. Und dann geht es nach dem Drei-Konten-Modell so, dass das, was übrig ist, in Anführungsstrichen, oder man kann natürlich auch sagen, wir setzen jeden Monat eine feste Summe fest, jeder bekommt 200 Euro auf sein eigenes Konto aufgeteilt, also entweder über eine feste Summe oder dann geht es 50-50 wieder zurück. Das heißt, da wäre tatsächlich die Partei bevorteiligt, ist das ein Wort, hätte einen Vorteil, die weniger verdient. Aber wenn wir jetzt mal so davon ausgehen, dass das, ja, meistens ist es ja die Frau, dass da unter Umständen noch sowas ansteht wie Kinder bekommen, Teilzeitarbeiten, die ganze Care-Arbeit. Ist das schon in Ordnung, wenn man da zumindest so einen kleinen Ausgleich schafft.
Okay, genau. Dann, Hochzeit, ja. Mhm. Tolles Fest. klar, sind sich alle einig, wollen wir das haben, wir wollen viele Gäste, große Party. Jetzt sagt er, brauchen wir noch einen Ehevertrag, oder? Und dann fragt sie, brauchen wir das wirklich? Also was wäre gut für mich, was wäre gut für uns? Müssen wir das wirklich noch individueller festlegen, als das jetzt gesetzlich eigentlich per se schon auch geregelt ist mit der Gütertrennung, Gütergemeinschaft? Wie siehst du das?
Also ich denke immer, aber ich denke auch gerne in Worst Cases, aber ich meine, darum geht es ja letztendlich. Also man will sich ja absichern, klar, wenn etwas nicht gut läuft oder nicht so, wie man sich das gedacht hätte. Und ich finde schon, dass da Schriftstücke einfach helfen. Also den Worst Case sollte man planen, wenn er noch nicht eingetroffen ist, wenn wir uns noch nicht irgendwie hassen. Jetzt wünsche ich das natürlich keinem, aber es passiert ja tagtäglich. Und da denke ich schon, dass so ein Ehevertrag, da kann man ja auch ganz viele verschiedene Sachen reinschreiben, dass das auf jeden Fall eine ziemlich gute Idee ist. Da sollte man sich auf jeden Fall beraten lassen von einem Anwalt. Ich meine, da geht es auch um solche Sachen wie, ja, okay, angenommen, wir bekommen Kinder und ich steige jetzt irgendwie aus dem Beruf und arbeite Teilzeit und danach sagen wir beide, ja, ist vielleicht irgendwie nicht mehr so geil. Und dann stehe ich da ohne Karriere, ohne Geld. Was passiert denn dann eigentlich mit mir? Also das kann man alles festlegen in so einem Ehevertrag und dann den Gegenüber auch natürlich am Ende darauf festlagen und zu sagen, hier, guck mal, das haben wir hier so vereinbart, jetzt hier rüber mit dem Cash oder andere Dinge, die da dann aufgeteilt werden können oder was auch immer. Das finde ich immer sehr, sehr gut, das vorab zu regeln. Ich meine, wenn man jetzt Parallelen zum Tod ziehen würde, da ist es auch ratsam, viele Sachen vorher zu klären, sodass die Angehörigen das nicht mehr machen müssen. Also es ist immer unangenehm, sich damit zu beschäftigen, aber ich denke, gerade so eine Trennung, so eine Scheidung, es ist schon so emotional aufgeladen genug unter Umständen, da sollte man schon sicher gehen, dass das, was man vorher verabreden und festhalten kann, dass das auch wirklich fest ist. Und ich sehe darin auch nochmal eine andere Komponente, und zwar, ja, dieses, wenn jetzt die Frau beispielsweise finanziell nicht so stark aufgestellt ist und aber in diesem Ehevertrag oder was passiert bei der Scheidung, dann zumindest eine gewisse finanzielle Sicherheit zugesichert ist. Davor sollte der Mann eigentlich auch keine Angst haben, weil es sei denn, er will eine Frau, die auf jeden Fall mit ihm zusammenbleibt und am besten sollte noch finanziell abhängig von ihm sein, damit sie ihn nie verlässt. Also da spielt auch so ein bisschen das mit drin, so, warum sind wir eigentlich noch zusammen? Das ist ja manchmal, ist das ja auch nur die Finanzen so. Also von daher, wenn man da einen feministischen Mann hat, den ich uns alle gönne, den ich uns allen gönne, den jeder von uns zu Hause haben sollte oder Frau oder wie auch immer, dann sollte der damit auch kein Problem haben zu sagen, ja klar, finde ich gut, weil ich will nicht, dass du nur mit mir zusammen sein musst, weil du es finanziell nicht anders hinbekommst.
Ja. Genau. Stichwort Steuervorteile. Da gibt es ja vielleicht auch einiges zu überlegen, wenn man da erstmal überhaupt ein vor Standesamt tritt. Welche Steuerklasse wählt man dann? Eine andere als vorher?
Das kommt tatsächlich drauf an, wie viel die beiden dann verdienen. Also ich bin jetzt auch keine Steuerexpertin, aber so viel weiß ich, dass wenn beide ähnlich verdienen, dann welche Steuerklasse ist das denn dann? Also Steuerklasse 1 ist ja nicht verheiratet, keine Kinder. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber auf jeden Fall, wenn beide gleich oder relativ ähnlich verdienen, ist nochmal eine andere Steuerklasse, als wenn einer sehr viel mehr verdient als der andere. Dann ist es nämlich 3 und 5. Und dann tritt leider dieses total bescheuerte Ehegattensplitting aus den, weiß ich nicht, in welchem Jahrtausend das entstanden ist, was mich täglich wütend macht. Das tritt dann in Kraft und genau so kann man dann gemeinsam sozusagen Steuern sparen. Aber auch das ist wieder individuell. Da würde ich auf jeden Fall vorher oder dann eine Steuerberatung aufsuchen, was da für einen Sinn macht. Aber das auf jeden Fall sollte ein Punkt auf der Checkliste, auf der Finanzcheckliste sozusagen sein, nach der Heirat Steuerklassen zu klären. Auf jeden Fall. Da kann man dann bestimmt noch einiges rausholen.
Okay, dann Kinder. Das ist ja für Frauen oft nochmal ein einschneidenderes finanzielles Erlebnis, sage ich mal so. plötzlich können sie nicht mehr so weiterarbeiten wie bisher, fallen auch eine Zeit aus. Natürlich der Mann auch vielleicht, wenn es ein, wie hast du eben so schön gesagt,
feministischer Mann.
Aber tatsächlich, wir sind ja noch relativ weit davon entfernt, dass wir das irgendwie richtig ausgleichen in der Partnerschaft. Also wie könnte man tatsächlich das besser machen? Also wie könnte man diese Familienarbeit vergüten, honorieren, wie muss man das klären in der Partnerschaft? Welche Fehler darf eine Frau auf keinen Fall machen? Vielleicht fangen wir mal von der Seite an.
Also ich glaube, den Fehler, den ich am häufigsten sehe, ist einfach nicht drüber nachzudenken. Da sind wir, glaube ich, eine Generation, die ja einfach mal den Kopf einschalten sollte und die auch mittlerweile in der Lage dazu sind, weil die Gesellschaft auch mittlerweile weiter ist und weil wir so langsam aufwachen und uns denken, Mensch, das muss ja eigentlich gar nicht so sein, wie Mama und Papa das gemacht haben. So bekommen wir es ja vorgelebt. Ne? So ist es richtig, in Anführungsstrichen. Aber einfach mal nicht so sehr sich das überstülpen zu lassen. Also nur weil das alle anderen so machen, heißt das ja noch lange nicht, dass das für mein Leben das Richtige ist. Manche wollen es ja auch genauso haben, das ist ja auch total fein. Aber wenn ich da sitze und mir denke, boah, also eigentlich, ich gehe schon wirklich gerne arbeiten und ich habe wirklich Lust, da mich noch weiterzuentwickeln, dann muss eine Lösung her. Und das auch da wieder Augen auf bei der Bahn, aber ganz am Anfang. Im besten Fall hat man da tatsächlich dann jemanden sitzen, der sagt, ja klar, let's make it work. Und wie auch immer das dann aussehen kann, mit Elternzeit und ja, vielleicht, also das Beste ist ja immer, der Vater nimmt sich Elternzeit, 4-6 Wochen. Und dann wird in Urlaub nach Kanada gefahren. So, ja, danke. Das hat jetzt irgendwie gar nichts damit zu tun, worum es hier eigentlich geht. Also kann man ja machen, aber halt so null eigentlich Care-Arbeit übernommen. Weil wer macht es denn dann wieder im Urlaub? Und das ist auch nicht so das wirkliche Gefühl, wie es denn wirklich ist, zu Hause zu sitzen mit den Kids irgendwie 24 Stunden. Von daher so früh wie möglich wieder drüber reden und ich hart verhandeln. Also manche Paare, auch in meinem Umfeld, die kriegen das eigentlich ganz gut hin. Und gerade wir Frauen müssen das einfordern. Also es kann nicht sein, dass jetzt gerade wieder die Story gehört, dass sie mit zwei Kids, weil gerade umgezogen, noch kein Kita-Platz, ein ungeborenes Kind, also hochschwanger, und der Lütte ist irgendwie 2 Jahre alt und springt dann natürlich die ganze Zeit durch die Gegend. Und er kommt dann irgendwie um 19:30 nach Hause und sagt, oh ja, jetzt bin ich aber auch fertig so für den Abend. Und ich denke mir so, what? Du hast im Büro gechillt. Du hattest den ganzen Tag mit Erwachsenen zu tun. Was ist los mit dir? So fertig kannst du gar nicht sein. Und dann, wem gehört dann eigentlich die Nacht? Ne? Wer macht dann eigentlich die Nachtschicht? So, und dann, ja, also entweder die Frau macht dann halt beide Schichten, die Tagesschicht und die Nachtschicht, oder der Mann übernimmt die Nachtschicht. Ja, der muss ja auch wieder fit im Büro sein. Ja, klar, aber die Frau muss auch fit für den nächsten Tag sein. Ich glaube, da muss man sich, das ist natürlich ein Reibungsthema. Da hat natürlich keiner Bock drauf, sich da die Nächte um die Ohren zu schlagen. Aber auch da muss man dann zusammen das Verhandeln organisieren. Also ich kenne Frauen, die machen das ganz krass nach Stunden. Also von 15 bis 18 Uhr ist es meins, von 18 bis 21 Uhr ist deine Schicht. Und wenn das Kind um 23 Uhr einschreit, bist du dran. Wenn es um 2:05 Uhr schreit, bin ich dran. Also das ist natürlich auch sehr hart durchgetaktet. Da muss wieder jeder gucken, wie es läuft. Aber da müssen wir Frauen für uns einstehen und auch in diese Verhandlungen eintreten und das ganz aktiv, massiv fordern. Weil die Männer sind ja auch so aufgewachsen wie, ja, ich gehe zur Arbeit und die Frau kümmert sich um die Kinder. Jetzt mal ganz extrem gesprochen, aber so, das sind ja die Vorbilder, so wie wir es halt vorgelebt bekommen. Und dann müssen wir da für uns eintreten, proaktiv am besten Vorschläge arbeiten, nicht so, ja, wieso müsst ihr machen, sondern, hey, Folgendes habe ich mir überlegt, 1, 2, 3, wie ist deine Perspektive? Und naja, dann kann das wahrscheinlich
so... Können wir dafür finanzielle Vorschläge unterbreiten? Also wie könnten wir sozusagen unsere Care-Arbeit da uns vergüten, honorieren lassen, wie könnten wir dafür sorgen, dass wir dann auch rentenmäßig einfach am Ende nicht so schlecht dastehen?
Genau, also ein Rentenausgleich auf jeden Fall. Also da hilft dann vielleicht tatsächlich auch das Drei-Konten-Modell, ne, wo man sagt, okay, ich kriege eigentlich proportional mehr raus, als ich reinbekommen habe, und das nehme ich dann für die Altersvorsorge, zumindest einen Teil davon, Und ansonsten ist das ein Rechenspiel, ne? Also sich ausrechnen, okay, angenommen, ich würde jetzt nicht zu Hause bleiben, sondern würde meine Karriere ganz normal weiter fortführen, ganz normal weiter arbeiten. Wie viel Rente würde ich dann bekommen? Also sowohl gesetzlich als auch privat. Also wie ist eigentlich, wie wäre eigentlich mein Renten-Best Case? Und um wie viel wird das jetzt eigentlich gerade geschmälert, dadurch, dass ich zu Hause bleibe und nicht du, mein Freund? So, ran ans Cash, her mit der Kohle, rüber damit. Kann ja nicht sein. Also ganz ehrlich. Und genau, in diese Diskussion muss man dann rein und das auch mal gemeinsam vielleicht ausrechnen, um mal zu sagen, oh shit, das ist echt, wusste ich gar nicht, dass du da auf so viel verzichtest, das war mir so gar nicht klar. Ja, lass uns gemeinsam eine Lösung finden, weil ist ja blöd. Das muss man dann am besten ausrechnen. Also nicht am besten ausrechnen, sondern man muss es ausrechnen, wenn man denkt, ja, 50 Euro im Monat reichen und sie reichen aber nicht, weil es eigentlich 200 Euro im Monat sein müssten, dann sollte man das besser vorher wissen.
Ja, es ist erstaunlich, wie viele Paare das tatsächlich immer noch nicht, auch nicht andersweise so diskutieren, oder?
Ja, tatsächlich, also ich kenne auch relativ wenige. Ja, ich kenne tatsächlich auch relativ wenige. Ich kenne tatsächlich auch leider immer noch mehr die Seite, er wurde befördert, jetzt hat er noch weniger Zeit, dann arbeite ich auch nicht mehr. So in der Art, wir sehen uns ja jetzt noch weniger. Das, ja, ist natürlich alles andere als finanziell unabhängig und selbstbestimmt. Da muss, aber auch da muss wieder jeder seinen Weg irgendwie finden. Ich bin ja nun sehr auf der rationalen Ebene unterwegs, aber das ist dann irgendwie auch mein Job, darauf hinzuweisen, was das für finanzielle Auswirkungen dann einfach hat. Aber ja, ich sehe es auch tatsächlich eher wenig, dass es so offen diskutiert und auch verhandelt wird. Bei den Zeiten schon eher, dass da die Zeiten dann verhandelt werden, die Care-Zeiten sozusagen. Beim Finanziellen auch weniger.
Das liegt halt auch noch so ein bisschen in der Zukunft, ne? Das andere geht mich jetzt gerade irgendwie an und da kann ich vielleicht gerade noch irgendwie für kämpfen mit letzter Kraft, aber das andere ist noch so weit weg, ne?
Genau, genau. Es ist Zeiten sind dann sichtbarer, ne? Genau. Und es ist ja auch einfach kein schönes Thema, ja. Lass uns doch lieber unseren nächsten Urlaub planen, haben wir mehr Spaß dabei. Ja, klar, aber nützt halt nichts, ne?
Ja. Okay, jetzt muss ich leider noch zu einem Downer-Thema kommen zum Schluss, nämlich Scheidung und Trennung, ja.
Ja.
Wünscht sich keiner, aber die Realität sieht ja leider tatsächlich dann doch anders aus. Mhm. Ich glaube, immer noch wird jede dritte Ehe geschieden. Also da ist jetzt dann doch die Frage natürlich, was passiert da mit dem Vermögen, ja, was passiert mit unseren Rentenpunkten, wer bekommt Unterhalt, bleiben wir erstmal bei den verheirateten Paaren, weil die nicht verheirateten haben es, glaube ich, sowieso dann noch ein bisschen
wenig mehr, genau, also ja, da schließt sich dann wieder der Bogen zum Ehevertrag. Hoffentlich steht das da alles ziemlich genau drin, wie wir das denn dann handhaben wollen. Ansonsten, Unterhalt ist ja so, dass seit einigen Jahren gibt es dieses Konstrukt quasi nicht mehr. Also es ist nicht mehr so, dass der Mann dann die geschiedene Frau unterhalten muss. Das war ganz, ganz lange so. Mittlerweile ist das nicht mehr der Fall. Das heißt, da kommt erstmal nichts. Für die Kinder natürlich anderes Thema. Und ansonsten Rentenpunkte, genau, da kommt es immer ein bisschen darauf an, wie lange war man verheiratet und so weiter und so fort. Das ist auch recht individuell, da sollte man sich dann auf jeden Fall mal reinfuchsen. In der Regel werden die dann irgendwie gesplittet, dass die Frau ein paar Rentenpunkte vom Mann dann auch mit abbekommt. Das entscheidet meines Wissens aber irgendein, also das Familiengericht dann, wie viel und so weiter und so fort. Ich sage immer, ja, das ist nice to have, aber darauf sollten wir jetzt unsere Rente natürlich nicht aufbauen. Und ansonsten, genau, was passiert mit dem Vermögen? Es ist so, dass eine Ehe ja eine Zugewinngemeinschaft bildet. Das heißt, das Vermögen, was innerhalb der Ehe entstanden ist, wird aufgeteilt, weil man eben sagt, naja gut, also nur weil du jetzt hier irgendwie richtig schön da die Kohle rangeschafft hast und ich habe eben auf die Kids aufgepasst, kann ich jetzt nichts dafür in dem Sinne. Also das wird dann auch aufgeteilt. Meistens ist es so, dass, also dafür gibt es ja auch den Ehevertrag, dass wenn einer sehr viel mehr Vermögen einbringt, dass das dann davon quasi geschützt ist, ausgenommen ist. Genau solche Sachen hält man dann halt in dem Ehevertrag halt dann fest, ne? Aber in der Regel ist es so, dass die Zugewinngemeinschaft in der Ehe dass man dann eben eine Gemeinschaft ist. So eine Ehe ist ja tatsächlich auch mehr eine wirtschaftliche Gemeinschaft als eine romantische, ehrlicherweise, zumindest im Gesetz steht nichts von Liebe. Ja, genau. Und da Rentenpunkte und ja, das alles wird dann entsprechend, wie auch immer, dann aufgeteilt. Ich glaube, wenn man nur unter 2 Jahre verheiratet war oder 3 oder so, dann wird da zum Beispiel gar nichts gesplittet. Genau, aber das, da bin ich mir jetzt auch nicht so super sicher, wie das alles da läuft. Irgendeine Trennung, Aufteilung wird es geben, aber wie gesagt, da ist man dann wahrscheinlich sehr, sehr dankbar, wenn man das alles schon vorher geklärt und niedergeschrieben und unterschrieben hat, dass das eigentlich relativ, oder so, nicht relativ, sondern sehr, sehr klar ist, wenn es dann wirklich ja, zu diesem Downer, wie du so schön gesagt hast, dann kommt.
Fällt dir da noch irgendwas ein zum Thema Vermögen, sozusagen schützen im Vorfeld oder irgendein Fehler, den du mal bei einer Frau erlebt hast, im Blick auf Scheidung, Trennung, wo du sagst, man hätte die das besser irgendwie anders gemacht oder gewusst, so?
Ja, auf jeden Fall dieses getrennte Konten, getrennte Depots, getrennte Versicherungsverträge, das alles, ne? Weil das ist dann natürlich irgendwie echt ein Pain, das auseinander zu klamüsern. Und vor allem auch, finde ich immer, also eine Trennung ist leichter, wenn man ein kleines Fuck-off-Konto irgendwo nebenher hat, ne? Also wenn man halt nicht so finanziell abhängig ist von dieser anderen Person. Und deswegen meine, also das ist, wie ich finde, absolut das Allermindeste, ein eigenes Konto zu haben und selber darauf zu sparen und selber seine eigene Altersvorsorge zu machen und selber sein eigenes Aktien- und ETF-Depot zu haben, dass dieser ganze Finanzkram, dass der sicher ist, das läuft unter meinem Namen, da kann keiner ran. Ich meine, es kommt auch oft genug vor, dass kurz vor so einer Scheidung die andere Person weiß das noch gar nicht, dass da eine Trennung ins Haus steht und dann passieren da irgendwie so komische Sachen, dass Geld auf einmal irgendwie verschwindet oder von links nach rechts überwiesen wird. Oder ach Schatz, ich habe mir jetzt ein anderes Konto aufgemacht. Aha, ist ja komisch nach 40 Jahren, was ist denn da so im Argen? Und in der Situation wollen wir dann natürlich selber schon abgesichert sein. Und nicht so, ja, es jetzt, also die Geschichten gibt es halt auch, ne, immer ein gemeinsames Konto gehabt. Taschengeld wurde zugewiesen für den Haushalt und das ist eine Anfang 30-jährige Frau, von der ich gerade erzähle. Und dann so, ja, jetzt hat er sich irgendwie ein eigenes Konto gemacht. Ich so, ja, Heidewitzka, dann nimm mal deine Beinchen in die Hand und lauf mal so schnell, wie du kannst, weil alles, was da kommt, hört sich nicht großartig gut an.
Nicht schön werden, nee.
Nee, ja. Genau. Und sie sitzt dann da und denkt sich, ja, ich hab nie, und dann, also ganz krass so, dann, ja, jetzt hat er mir die EC-Karte weggenommen, jetzt habe ich gar keinen Zugriff mehr auf unser gemeinsames Konto. Oder beziehungsweise, ich glaube, es lief wahrscheinlich nur unter seinem Namen und sie hat dann eine EC-Karte zu bekommen. Und das ist natürlich, also ja, dann,
ja, Wahnsinn, 2020.
Ja, wirklich. Aber ja, genau. Dazu gehört eine, ich sag mal, relativ naive Frau, aber natürlich auch ein Mann, der das halt ganz toll findet, ne? Ja. Also genau, da eigene Sachen aufbauen, das ist das Allerwichtigste.
Genau, zum Schluss noch nicht verheiratete Paare. Ich glaube, die gucken dann auch ein bisschen in die Röhre, weil da gibt es tatsächlich ja eigentlich nicht wirklich.
Genau. Ja, also ich meine, auch da kann man natürlich Verträge schließen, ja, wenn wir jetzt sagen, wir wollen partout nicht heiraten, auch dann kann man natürlich Vereinbarungen treffen. Also, ne, das ist jetzt nicht verboten. Ich kann ja auch eine Vereinbarung darüber treffen, dass jetzt hier irgendwie auch quasi eine eheliche Gemeinschaft oder wie auch immer dann die Wörter sind, keine Ahnung. Dass das hier so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und wenn wir uns trennen, dann passiert 1, 2, 3. Das kann man sicherlich auch machen. Dann ist halt kein Ehevertrag, sondern unser Partnerschaftsvertrag XY. Sollte man dann wahrscheinlich nochmal mit dem Anwalt klären, dass es dann auch wirklich rechtsgültig ist. Aber da kann man auch natürlich gewisse Vereinbarungen treffen, an die sich dann beide halten müssen im Worst Case. Aber du hast natürlich recht, da gibt es nichts mit Rentenpunkten hin und her und so weiter. Also der Staat ist ja, oder unser ganzes Rechts- und Steuersystem ist ja darauf ausgelegt, ja, verheiratete Paare und dann mit Kindern. Aber ja, auch das ist eigentlich ein guter Punkt, ne? Nicht verheiratet und ein gemeinsames Kind.
Kann man natürlich auch privat vielleicht vorsorgen, oder sollte man unbedingt.
Genau, auf jeden Fall
privat vorsorgen. Oder so, ja.
Genau, was auch immer dann in der Lebensplanung halt Sinn macht. Und da auch entsprechende Vereinbarungen dann natürlich am besten treffen, ne? Genau.
Okay.
Ja, soweit, so gut.
Ja, Ja, Mann, jetzt sind wir am Ende bei der Trennung und bei der Scheidung. Ein bisschen traurig eigentlich.
Ja, ja. Ach, manchmal aber tut so eine Trennung ja auch ganz gut. Ist ja manchmal, ja. Manche erleben ja dann erst also ihren zweiten Frühling oder dann geht das Leben erst richtig los. Ja, aber genau, so ist es dann halt. Wie heißt es so schön? Ja. Ohne Ende kein Anfang.
Genau. Ja, vielleicht ja auch ein neuer finanzieller Anfang, wenn man dann plötzlich merkt, ach Mann, vielleicht kümmere ich mich doch noch ein bisschen mehr um meine eigenen Finanzen und Wünsche und was auch immer.
Definitiv, genau. Ja, genau.
Ich danke dir, liebe Natascha.
Ja, danke dir, Sina.
Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Moneypenny-Universum, denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madamemoneypenny.de/newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.